Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Heute findest du hier den zweiten Teil von dem Interview mit Susanne Mirau zum Thema Familienschlaf. Den ersten Teil haben wir letzte Woche veröffentlicht und ich wünsche dir ganz viel Freude jetzt mit der Fortsetzung. Ab heute findest du auch auf YouTube das passende Video zu diesem Interview. Ich würde jetzt mal ein bisschen loslegen mit den Fragen, die aus der Community reingekommen sind, über Instagram übrigens, wo wir gerade so schön darüber gesprochen haben, dass wir nicht unsere Zeit am Handy verschwenden sollen. Ich glaube, was wir schon wirklich beantwortet haben, aber vielleicht magst du dazu trotzdem noch was sagen, ist, was hältst du von Schlaftrainings?
Also die klassischen Schlaftrainings, ne, also die wir alle kennen, jedes Kind kann schlafen lernen, hoffe ich, dass das immer mehr aus den Bücherregalen verschwindet, weil wir so viele andere Schlafbücher jetzt mittlerweile veröffentlicht haben. Ja, also nicht nur von mir, sondern ja auch von vielen anderen. Und dass wir das endlich beseitigen können, weil diese Schlaftrainings, also Schlaftraining kann natürlich wichtig sein und hilfreich bei wirklich bestehenden Problemen, ne, also richtigen, echten Schlafproblemen, die aber eben nicht so häufig in der Baby- oder Kleinkindzeit auftreten, wofür diese Schlaftrainings aus diesen Büchern ja oft angeraten werden, sondern halt eben erst später, ne, also bei wirklichen Schlafstörungen, bei Erwachsenen, ja, auch gibt es auch Schlaftraining und diese richtigen klinischen Schlaftrainings, da habe ich mich auch eingelesen, da wird eigentlich auch empfohlen, dass die eben nicht einfach so durchgezogen werden, sondern an die Werte in der Familie und den Erziehungsstil angepasst werden. Ne, also nicht dieses, mach die Tür zu und Schluss ist. Und diese Schlaftrainings, einmal ist es halt das Schlimme, dass die ja so Stress hervorrufen, ne, und wir wissen nicht genau, wie negativ Schlaftrainings wirken können langfristig, ne, aber sie können halt Einfluss nehmen auf das Stressverarbeitungssystem. Und was mir aber ganz, ganz wichtig ist daran, ist, dass diese Schlaftrainings unseren Kindern auf jeden Fall nicht vermitteln, dass Schlaf wunderbar ist. Ja, und dass es Erholungszeit ist und dass wir uns das gönnen sollten und dass es schön ist und dass man sich das gemütlich und zurecht macht. Ja, und ich glaube, das ist so ein Punkt, den sollten wir unseren Kindern auf jeden Fall mitgeben, weil das so wichtig ist für ihr ganzes weiteres Leben, dass sie darauf achten, ich hole mir Erholungszeit und die genieße ich und das darf ich und das ist wichtig und das ist schön. Und das machen wir nicht mit negativen Schlafassoziationen.
Ich muss gerade dran denken, dass ich als Kind, als ganz kleines Kind, immer mit 1 bis 2 Kissen durch die Gegend gegangen bin, damit ich es mir überall gemütlich machen kann.
Oh, ist
und
das schön.
Zwischen allen Klötzen und überall schlafen konnte. Ja, das ist total der schöne Aspekt, also zu gucken, wie kann ich es mir eigentlich gemütlich machen? Was brauchst du, Kind, für dein Schlafgefühl und dein Wohlgefühl? Das ist schön. Die nächste Frage ist, kann man Tag-Nacht-Rhythmus beim Baby fördern? 6 Wochen alt, schläft tags entspannt und länger am Stück, nachts sehr unruhig.
Also ich habe vorhin schon gesagt, dass dass der Babyschlaf eigentlich ganz sinnvoll ist. Na, weil wenn wir da drauf einmal schauen, diese kleinen Schlafintervalle liegen ja auch daran, also dieser neue Mensch kommt ja aus dem Uterus auf diese Welt und alles ist so krass anders. Ja, also einfach alles. Na, wir können uns das, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie krass es sein muss, ne, zum ersten Mal Stoff auf der Haut zu spüren. Ja, und Wind und Luft und die Geräusche hören sich anders an. Alles sind neue Informationen und damit muss das Kind ja erstmal zurechtkommen. Und dann hat dieser kleine Mensch nimmt was auf und dann muss das Gehirn es erstmal verarbeiten. ja, und speichern und daraus lernen, wie funktioniert denn diese Welt. Und deswegen schläft das Kind ein und verarbeitet es. Und dann hat es das verarbeitet und dann wacht es wieder auf und schon wieder ganz viele neue Sachen kommen auf das Kind zu und dann schläft es wieder. Ne? Und nach baut sich dann so ein Bild auf im Kind von sich als Mensch und von der Umwelt. Und diese Schlafphasen werden dann einfach länger. Ne? Es kann mehr Informationen aufnehmen, also über eine längere Zeit und dann verarbeitet es und dann verändert sich dieser Schlafrhythmus auch. Ne? Und das erstmal anzunehmen ist total wichtig, also zu verstehen, wofür ist dieser Schlaf eigentlich da und auch gerade dieser REM-Schlaf für die Kinder, für die Babys besonders wichtig ist, wo sie das alles verarbeiten und lernen. Und gleichzeitig können wir das unterstützen mit dieser Anpassung an den Schlaf-Nacht-Rhythmus, indem wir eben zum Beispiel schon früh morgens rausgehen. Also dieses, davon sind wir auch so ein bisschen entkoppelt vom Tagesrhythmus. Also hell und dunkel und Licht bekommen. Und deswegen ist es eigentlich so wichtig, dass für uns Erwachsene, dass wir möglichst früh morgens eigentlich rausgehen und sagen, ah, der Tag ist da. Ja, hier die Lichtrezeptoren, ich glaube, die sind sogar eher unten am Auge drin. Deswegen hilft es nicht, wenn wir eine Tageslichtlampe irgendwie hier unten machen, sondern wir brauchen Tageslicht tatsächlich so von oben.
Von oben.
Und gehen dann raus und nehmen das wahr. Mhm. Ja, und das Baby auch. So, und jetzt ist es hell und dann wird es halt später dunkel. Ne? Also das unterstützen wir tatsächlich mit diesem Spazierengehen mit den Kindern so ein bisschen. Ja, und auch, es wird oft noch geraten, dass halt dunkel gemacht werden soll, ne, der Raum tagsüber, damit die Babys schlafen. Aber das ist ja eigentlich nicht so. Ne?
Eine künstliche Nacht.
Mhm. Genau. Ne, also keine künstliche Nacht schaffen, sondern halt tatsächlich, dass das Kind das lernen kann. Wie ist dieser Tagesablauf?
Mhm.
Und Rituale.
Ja, magst du dazu noch was sagen zu Ritualen?
Na, das, ich wollte dich gerade gar nicht unterbrechen.
Nee, alles gut.
Na, aber dass das auch eben hilfreich sein kann, weil diese kleinen Menschen ja sich an irgendwas orientieren, ja, in ihrem neuen Leben. Ne? Und das hilft ihnen, wenn wir Regelmäßigkeiten haben. Ne? Die müssen nicht super streng sein, aber ne, dass sie halt merken, aha, und jetzt passieren die und die Dinge. Und deswegen wird jetzt wieder die Zeit sein, wo wir uns zusammen einkuscheln. Ja, so, also so was.
Ja. Was vielleicht auch noch helfen kann, um sich so ein bisschen da hinein zu entspannen, aus meiner Erfahrung mit drei Kindern, kann ich sagen, das passiert automatisch. Also die werden sich automatisch anpassen nach einiger Zeit. Das braucht ein bisschen, aber das passiert bei jedem Kind. Und das ist ja logisch, dass es passiert und das ist uns ja eigentlich auch klar. Aber vielleicht hilft es auch nochmal, das zu hören, dass die Kinder das auch ganz von selbst irgendwann machen.
Ja.
Dass sich das verändert, ne? Dass sie sich anpassen.
Genau, und das ist ja, also mit 6 Wochen, ne, man sagt ja, dass dieses erste Trimenon nach der Geburt ist ja noch so eine Nachreifezeit, ne? Die kommen, also die Babys kommen ja so als physiologische Frühgeburten auf die Welt und reifen ja eigentlich noch nach. Also die müssen wirklich da ankommen und sich erstmal mit all dem so auseinandersetzen, was sie hier vorfinden.
Ja, und ich frage mich auch, du meintest ja gerade, wie viel die dann so wahrnehmen und aufnehmen von außen, wie viel Impulse da auch kommen, ob das Schlafen am Tag nicht auch dazu beiträgt, also wie so ein Selbstschutz, um nicht zu viel aufnehmen zu müssen. Das kam mir gerade nochmal so in den Sinn.
Ja, das ist, ja, auf jeden Fall, ne? Also dieses Verarbeiten und dann Cut machen. So, jetzt muss ich erstmal das verarbeiten. Ne? Und das ist ja, also super spannend, weil ich mache auch gerade so eine Weiterbildung, wo es darum geht, Interaktionsmuster zu sehen. Ne? Und dass manche Kinder tatsächlich ja auch Schlafen nutzen, wenn sie halt überreizt sind. Ne? Manche Kinder schaffen das nicht, aber manche Kinder nutzen eben Schlaf auch, um da gut ja abzuschalten.
Ja. Und das ist ja eine total gesunde Eigenschaft eigentlich. Also vielleicht hilft es auch, ne, wenn man sagt, wow, mein Kind sorgt gut für sich. Also vielleicht kann das auch helfen, um das, um besser mit den Anstrengungen, die damit einhergehen, auch umgehen zu können. Könnte ich mir vorstellen. Die nächste Frage ist, wie kann ich bedürfnisorientierte Einschlafbegleitung machen und nicht dabei über meine Grenzen gehen? Es dauert seit einigen Wochen immer länger, bis mein Kind schläft.
Ja, das ist, wir glauben, dass wir diese Einschlafbegleitung machen müssen, bis das Kind einschläft, und damit sorgen wir dann nicht gut für uns. Ne? Und der Schlaf von Kindern verändert sich ja. Und manchmal ist es so, dass sie halt einfach der Schlafdruck nicht da ist. Ja, das Kind wird nicht mehr so müde wie vor einem halben Jahr, weil es halt jetzt größer ist, weil es älter ist. Und unser Denken ist aber daran noch angepasst und sagen, okay, wir müssen jetzt ins Bett, du musst jetzt schlafen gehen. Vielleicht auch, weil ich endlich meine freie Zeit haben möchte. So, und dann quälen wir uns durch viel zu lange Einschlafbegleitung, weil das Kind einfach nicht müde ist, nicht genug müde ist. Ne? Und das hilft niemanden und erhöht nur den Stress. Ne? Und dann zu gucken, okay, vielleicht ist das Kind wirklich nicht müde und das muss länger aufbleiben. Aber also das kenne ich auch. Und wir haben das so gemacht, dass wir dann gesagt haben, okay, wenn du nicht schlafen möchtest, das ist jetzt auch so, wenn das kleinste Kind manchmal, das ist eigentlich eher eine Lerche und geht eigentlich früh schlafen, aber manchmal gibt es halt auch Tage, da geht es halt nicht so früh schlafen, und dann sagen wir, okay, du kannst auch länger wach bleiben und noch spielen, aber wir spielen jetzt nicht mehr mit. Jetzt ist keine Spielzeit mehr für uns, wir sind hier. Ja, wenn du dich jetzt einkuscheln möchtest nochmal auf dem Sofa bei mir, das ist okay, aber wir machen jetzt keine Party mehr, ja, also wir spielen jetzt nicht mehr mit, wir machen jetzt nicht mehr gut, sondern wir sitzen jetzt hier und machen unsere Erwachsenensachen, ne, und das ist dann auch okay. Und dann zu sagen, okay, aber wenn du jetzt noch dann in den Schlaf begleitet werden möchtest, dann sagst du einfach Bescheid, ja, und dann kuschle ich mich nochmal kurz zu dir hin, wenn du müde genug bist.
Ja, das kann dann auch sehr auseinandergehen mit den Bedürfnissen. Gerade auch wieder an meine Tochter denke, die sehr, sehr spät immer eingeschlafen ist, auch als ganz kleines Mädchen schon. Und es war herausfordernd zum Teil. Ja, weil ich dann selber so müde war. Und ja, das dann alles noch so zu wuppen, das ist manchmal ganz schön eine ganz schöne Zerreißprobe.
Ja, und da halt wieder zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich manchmal bei der Einschlafbegleitung vor dem Kind eingeschlafen bin, beim Vorlesen. Ja, so hieß es so, aha, ja, und dann, Mama, ja. Sagt sie, Mama, du bist eingeschlafen. Und ich so, ja, oh, schlaf doch auch ein. Ne? Und dann, manchmal ist es einfach so gewesen, dass ich dann das war ja, also sicher, das Kind, ne? Also ich lieg da, und dann hat das Kind einfach neben mir gespielt, obwohl ich schon eingeschlafen war. So, ja, ne, weil ja. Da konnte ich auch nichts dran ändern.
Ja. Ja, und das ist vielleicht auch was ganz Wichtiges, was du gerade so sagst, ja, dann konnte ich dann auch nichts dran ändern. Also auch loszulassen, ne, und zu sagen, ja, dann ist es eben so. Also Perfektionismus ist sowieso überbewertet und nicht möglich in der Elternschaft. Und dann ist es halt mal irgendwie anders, als man das vielleicht geplant hatte. Ne? Und das Kind bringt einen ins Bett, das Zweijährige. Ja. Schön. Jetzt kommt hier noch eine Frage. Baby lieber im Beistellbett direkt neben sich schlafen lassen oder im eigenen Bettchen weiter weg, damit die Entwöhnung, das Schlafen alleine später einfacher wird?
Also man kann halt beides machen. Es kommt eben darauf an, wenn du das Baby jetzt in der Nähe hast. Es geht ja wirklich darum zu gucken, was macht mir den Alltag leichter? Ja, also wie krieg ich ausreichend Schlaf? Und wenn du nachts dann aufstehen musst, rübergehen musst, das alles macht uns dann wacher und macht es dann schwerer, dass wir wieder als Eltern in den Schlaf finden. Ja, und das ist dann halt ungünstig. So, wenn du aber sagst, nee, das wird eh nicht so viel wach, dann kannst halt auch in einem Bettchen nebenan schlafen, also nicht nebenan, im anderen Zimmer. Im ersten Lebensjahr sollen die ja mit im Zimmer zur Vermeidung des plötzlichen Kindstods oder Prävention. Also in einem eigenen Bettchen da schlafen. Ne? Und wenn die Kinder aber immer gelernt haben, bei uns zu schlafen, dann ist halt diese Nähe oft eine Brücke in den Schlaf. Ja, und wenn wir dann was ändern wollen daran, dann kostet es halt nochmal Energie. Ne? Das bedeutet nicht, dass was immer so sein muss, dann halt für immer bestehen bleibt. Ne? Also gerade auch Einschlafstillen. Ja, Einschlafstillen kann super entspannt sein. Ja, und irgendwann funktioniert es aber nicht mehr oder man möchte es nicht mehr. Und dann muss man halt eine neue Brücke in den Schlaf etablieren. Und das ist aber okay, ne? Weil Kinder können eben auch lernen, dass was anderes sie auch gut in den Schlaf begleiten kann. Aber dann müssen wir halt nochmal neue Energie investieren in dieses Beibringen dieser neuen Sachen. Ne? Und so kannst du jetzt überlegen, will ich lieber jetzt gut schlafen und das Kind schläft in meiner Nähe, damit ich nicht viel aufstehen muss? Oder möchte ich jetzt weniger gut schlafen, dafür, dass ich später keine andere Brücke beibringen muss? Ja, so.
Das ja, aber das Beibringen macht man eh sozusagen.
Ja.
Ist nur die Frage, wann. Und vielleicht, genau, wenn man dann mehr Kapazität hat oder wenn es auch ein bisschen, ich sage mal, natürlicher ist. Ne? Also ein kleines Kind braucht in der Regel ja noch mehr Körperkontakt als schon ein etwas größeres.
Genau.
Und ich habe halt auch immer das Gefühl, dass man ein ganz gutes Gespür hat. Also, dass man einfach ein gutes Bauchgefühl dazu hat, zu seinem eigenen Kind. Also, ich finde ja immer, dass Eltern, die viel Zeit mit ihren Kindern verbringen, wirklich die ja die Fachpersonen sind für diese Kinder, ne? Und eigentlich, wenn sie auf ihr Bauchgefühl hören, da nichts falsch machen. Oft gibt es eben diese Angst, was falsch zu machen, was eben wirklich aus diesen ganz alten Geschichten kommt, was du vorhin auch meintest, was, glaube ich, so den Ursprung oder wo man es auf jeden Fall gut nachlesen kann, in diesem fürchterlichen Buch findet, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, glaube ich, ne? Heißt es. Dass man denkt, wenn ich muss über mein inneres Gefühl hinweggehen, gegen mein Kind arbeiten, um es dann selbstständiger zu machen oder um nicht etwas falsch zu machen oder so. Weil dieses Buch ist halt so gestaltet, dass es immer gegen den Impuls geht, immer gegen den Instinkt geht, gegen den Mutterinstinkt oder Vaterinstinkt geht. Und das ist so tief in uns verwurzelt, dadurch, dass vielleicht unsere Eltern uns so erzogen haben oder die Großeltern, die Eltern, wie auch immer, das ist in unserer Geschichte wahrscheinlich, irgendwo steckt das da drin. Und dann bleibt da so eine Angst, was ist, wenn ich einfach so lebe, wie es am angenehmsten ist? Ist das dann okay? Und ich kann aus meiner Erfahrung auf jeden Fall sagen, Susanne, sag du gerne auch nochmal was dazu, wie du das so empfindest, aber aus meiner Erfahrung ist das ein guter Weg. Also der Weg, der leicht ist, der möglichst einfach ist, ist ein guter Weg. Denn auch zum Beispiel ein Kind einen ganzen Tag lang vor irgendeinem Gerät zu parken, sage ich mal, ne? Also vor irgendwas, vor irgendeiner Serie oder so, ist kein leichter Weg. Weil man hat am Ende das total unausgeglichene Kind, was dann rumschreit und so weiter, weil es überhaupt nicht mal draußen war oder wie auch immer. Das heißt, wir spüren, was sich gut anfühlt, und das ist dann auch leicht und oder leichter als dieses, sage ich mal, gewaltvolle, also gegen diese eigenen Instinkte anzugehen und zu sagen, nein, ich schieb dich jetzt mal weg, damit ich dich schon mal vorsorglich irgendwohin erziehe. Ja, also das brauchen wir nicht. Diese Anstrengung können wir uns auch einfach sparen.
Ja, absolut. Na, die Kosten von Anpassung von Kindern gegen ihr individuelles Temperament, also gegen ihr Wesen sozusagen, da gibt es ja so unterschiedliche Temperamentsdimensionen, und unter bestimmte Vorstellungen von uns, die Kosten davon, das funktioniert nie umsonst. Ja, also wenn wir sagen, wir wollen, dass das Kind, also egal in welcher Erziehungsfrage, dass das Kind jetzt durchschläft, obwohl es das nicht kann, diese Kosten, dann schläft es vielleicht, wenn wir viel Druck ausüben, aber das wird an einer anderen Stelle wieder auftauchen und anstrengender sein zu bearbeiten, als zu sagen, okay, wir gucken auf dein individuelles Schlafbedürfnis und wie wir das besser begleiten können, statt zu drücken. Und so ist es in vielen anderen Themen auch. Wir versuchen das kopfgesteuert, diese Kosten zu verlagern, aber meistens machen wir uns damit das Leben einfach viel, viel schwerer. Ne? So, und deswegen Also ich will nie sagen, okay, wenn das nicht dein Ding ist, diese körperliche Nähe, dann musst du das trotzdem machen, ja, und dein Kind zu dir ins Bett holen. Aber wenn es wirklich nur eine Frage des Mindsets ist, ja, also dass wir wirklich denken, das ist jetzt nicht gut oder wie wird das später, aber eigentlich das schon unser Ding ist und wir merken, dass eigentlich ist es, fühlt sich das gut an, ja, dann nicht vom Kopf steuern lassen, ja, weil diese Kopfsteuerung ist halt das mit diesen ganzen, was du gerade meintest, mit diesen ganzen Glaubenssätzen, mit diesen, das musst du, damit du gut bist oder weil so Erziehung funktioniert und das macht es uns so unglaublich schwer, unseren Alltag zu machen.
Ja, und ich habe auch mal eine Mail bekommen von einer Frau, die Sorge hatte, das kleine, neugeborene Kind im Bett schlafen zu lassen, wegen Angst vor plötzlichem Kindstod. Vielleicht gibt's da auch noch mehrere, die gleiche Sorge haben. Vielleicht magst du dazu auch noch mal was sagen. Also manchmal ist ja auch dieses kopfgesteuerte irgendwas, was man mal irgendwo aufgeschnappt hat und dann deswegen versucht, sich irgendwie da möglichst optimal zu verhalten.
Genau, also auch da, ne, das ist natürlich auch wieder so eine Angst, ja, also so kopfgesteuert. Und man liest so Halbwissen oft oder hört Halbwissen zum Thema plötzlichen Kindstod. Und mittlerweile gibt es aber auch viele Studien, die eben zeigen, dass das nicht eine Sache, also natürlich ist es wichtig, wie gestalten wir die Elternbett- oder Familienbettsituation, ja, also dass ausreichend Platz ist, dass das Kind nicht die Atemwege verdeckt bekommt durch Kissen, Decken, andere Menschen oder Tiere, ja, also das ist super wichtig, dass man darauf achtet, aber dass eben da in diesen Studien ganz viel so zusammengewurstelt wurde, dass Kinder, dass gesagt wurde, okay, wir sind im Elternbett geschlafen, weil das Baby in Bauchlage auf dem schlafenden Elternteil lag und dann auf dem Sofa zur Seite gerutscht ist, dazwischen, zwischen Sofa, und dann konnten die nicht mehr atmen. Ne? Also, dass solche Sachen damit reingerechnet wurden und tatsächlich das Schlafen in der Elternnähe eben nicht das Problem ist. Wobei aber natürlich wichtig ist, wenn man das macht, dass die Babys mit im Bett schlafen oder Kleinkinder, dass man halt darauf achtet, eben nicht, dass da Rauch mit ins Zimmer kommt, ja, dass das ungünstig ist, dass die Erwachsenen nicht unter Drogen sind, die den Schlaf beeinflussen. Und auch das ist wichtig, wenn wir zu großen Schlafmangel haben, dann ist das ein bisschen so, als ob wir Alkohol getrunken hätten. Ja, dann sind wir nicht mehr so, dass wir nicht mehr so gut reagieren können. Deswegen ist es wichtig, dass man gut schlafen kann, damit das Kind auch bei einem schlafen kann, dass man da eben das gut gestalten kann. Ne? Aber also da, genau, habe ich auch ein ganzes Kapitel drüber geschrieben, ne, dass da viele falsche Annahmen kursieren und wir da eigentlich viel entspannter mit umgehen können.
Ja, ja. Und was man auch machen kann, das erinnert mich so ein bisschen an das, an deine Lösung mit dem unter dem Bett lagen, dass du da sowas hattest, so eine kleine Barriere. Ich finde, man kann auch total schön ein Stillkissen ums Baby legen. Also das, das habe ich, weiß gar nicht mehr, bei welchem Kind, bei irgendeinem Kind habe ich das eine Zeit lang gemacht, weil sich für mich irgendwie gut angefühlt hat, weil ich meinen Arm so schön drüber legen konnte, ohne jetzt das Gefühl zu haben, boah, das ist auch so ein Druck auf dem Baby, dass ich da einfach so ein Stillkissen ums Baby herumgelegt habe und so ein kleines Nestchen dann im Bett gebaut habe sozusagen. Das könnte vielleicht auch noch was sein, was jemanden inspirieren könnte möglicherweise. Ich guck mal, was hier noch für Fragen sind. Ist das Familienbett nicht auch für unsere Kinder viel zu unruhig? Wird hier gefragt.
Genau, und da auch wieder tatsächlich drauf gucken, ne? Ist das, also kann das Kind nicht schlafen, wenn andere da sind und laut sind? Also wir haben da einfach eine unterschiedliche Empfindsamkeit, ne, wie wir gestört werden. Bei Müttern ist das oft so, dass sie das Gefühl haben, dass sie ja zuständig sind nachts, ja, und deswegen kann unser Gehirn gar nicht mehr richtig ruhen. Das ist immer, dieses Angstzentrum ist immer mit an und deswegen wachen wir bei, sprichwörtlich gesagt, jedem Piep auf. Ne? So, natürlich können auch Kinder manchmal ängstlicher sein, so von sich aus. Ne? Und da gibt es auch, ich glaube, da hatte gerade die Inke Hummel ein Buch geschrieben über Angst und dass manche Kinder eben auch schon einfach stärker ausgeprägten Mandelkern haben, also dann ängstlicher sind und dass sie deswegen schneller wach werden können. Ja, also da muss man dann individuell einfach gucken, was ist in der Familie, was brauchen die und brauchen die das im, oder tut es ihnen gut im Familienbett oder eben nicht. Ne? Immer diesen individuellen Blick auf die Bedürfnisse zu haben.
Ja. Und nicht so sofort automatisch von sich auf das Kind schließen sozusagen. Ne? Ich komme nicht richtig zur Ruhe im Familienbett, möchte es noch weiter versuchen, aber wie?
Genau, also vielleicht mit mehr Platz, ne? Das hatten wir ja eben schon. Und wie gesagt, also das darf halt auch nicht das Dogma sein, dass man Familienbett haben muss. Ja, sondern, also wie eure Lösung da war, ne, mit Aufteilen der Nächte, das kann halt auch super sein. Es geht wirklich darum, sich nicht überwinden zu müssen zu irgendwas, sondern eine gute Lösung zu finden, die sich wirklich gut anfühlt.
Ja, beziehungsweise bin ich wirklich irgendwann ausgezogen aus dem Familienbett. Also das war ja die Lösung mit dem Teilen, war wirklich so die erste Zeit mit Säugling, mit unserem ersten Kind. Und später mit den drei Kindern bin ich irgendwann ausgezogen und habe woanders geschlafen, weil ich gemerkt habe, ich funktioniere sonst einfach am Tag so viel schlechter. Das bringt allen weniger, als wenn ich ausgeruht bin.
Ja.
Genau, und dem Papa der Kinder, der war damit irgendwie entspannt. Und genau, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, hier kam eben auch die Frage, warum schlafen diese Kinder quer? Warum habe ich immer einen Fuß im Gesicht? So, das stört halt das eine Elternteil vielleicht weniger als das andere. Und das kann halt auch total sein. Also ich habe nie so unruhig geschlafen, bis ich eben die Kinder hatte. Und dann auch dieses, ich werde von jedem Piep wach. Ne? Also dieses ganz empfindliche Schlafen, nur noch mit Oropax und nur noch, wenn wirklich alles ruhig ist und keiner irgendwie ein kleines Geräusch von sich gibt. Und das ist ja oft bei den Vätern nicht ganz so schlimm ausgeprägt, die vielleicht dann tatsächlich auch besser im Familienbett schlafen können.
Ja.
Hast du denn noch einen Tipp oder weißt du, warum Kinder gerne kreuz und quer schlafen? Oder quer vor allem?
Na, die bewegen sich ja einfach noch viel mehr im Schlaf. Ne? Und das kommt, ne, also das, manche Kinder haben da einfach auch einen Stärk. Also eigentlich wird diese Bewegung gehemmt. Ne, im Laufe der Zeit. Wir kennen es aber, wenn kleine Babys, ne, manchmal so aufwachen aus der Bewegung heraus, ne, also wenn die gerade so anfangen zu krabbeln oder das Aufsetzen lernen und dann machen die das halt im Schlaf und dann passiert es auch, ne, so, und eigentlich wird das halt bei uns unterdrückt, dass es im Schlaf nicht stattfindet, aber es braucht halt einfach Zeit und manche Kinder auch da brauchen halt einfach längere Zeit, um eine ruhige Schlafposition zu finden.
Ja. Ja. Susanne, ich danke dir sehr. Wir haben jetzt hier, finde ich, ein wunderschönes Interview gehabt. Wir haben über den Familienschlaf gesprochen und so viele Punkte angerissen. Magst du noch mal kurz sagen, wo man dich finden kann? Und vielleicht hast du ja auch noch irgendwas, was du gerne noch mitteilen möchtest oder ja so mit rausgeben möchtest noch an alle Hörerinnen und Hörer.
Ja, ihr findet mich auf Geborgen wachsen, auf dem Blog oder dem zugehörigen Instagram-Kanal Geborgen wachsen und bei Facebook und jetzt bei Threads, also überall eigentlich, wenn ihr Geborgen wachsen eingebt, glaube ich, landet ihr irgendwie bei mir und natürlich auch findet ihr meine Bücher in Buchhandlungen und in Bibliotheken zum Ausleihen und ja, was ich euch mitgeben möchte, ist auf jeden Fall drüber nachzudenken, ob ihr wirklich gut schlaft und was ihr vielleicht braucht, um besser schlafen zu können. Da einfach wirklich ehrlich mal so einzukehren und drüber nachzudenken.
Super. Ich danke dir.
Ich danke dir auch. Das war schön.
Ja, sehr.
Ja, das war's mit dem Interview mit Susanne Mirau. Ich hoffe, dass es dir gut gefallen hat, dass du viel für dich mitnehmen konntest. Und wenn du magst, kannst du uns gerne auch auf Instagram schreiben, wie es dir gefallen hat oder auch, wie du selber es geschafft hast, zu genug Schlaf zu kommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es da einen kleinen Austausch unter dem heutigen Post gibt. Und ich wünsche dir natürlich von ganzem Herzen alles Gute und bis ganz bald. Deine Christine.